Jemand, der morgens Zucker zu sich nimmt, danach direkt aber trainiert, der wird diesen Zucker natürlich ganz anders verarbeiten, auch wenn Zucker per se schlecht ist, als jetzt jemand, der den ganzen Tag sitzt.
Am Anfang steht ja wirklich die Entscheidung, ich möchte mich gut um mich kümmern. Und vielleicht ist das sogar der viel wertvollere Hack, als jetzt 5 Rezepte auszupacken und Meal Prep.
Der Darm spielt einfach die größte Rolle, wenn es um das Thema Essen geht, wenn es um das Thema Essensverwertung geht. Für mich bedeutet Longevity oder Langlebigkeit, dass du die Dinge, die du jetzt gerne machst, so lange wie es geht, mit vollster Vitalität und Gesundheit machen kannst und denen nachgehen kannst. Wenn du Sorge hast, irgendwas irgendwann mal zu bekommen, dann fang am besten damit an, wenn du es noch nicht hast.
Wir leben einfach, liebe Leute, im System der Krankenkassen. Und wir sollten leben im System der Gesundheitskassen.
Age Badge, dein Longevity-Podcast, bei dem Gesundheit Spaß machen darf. Was musst du tun, um länger zu leben? Und was sind die Trends der Zukunft? In meinem Podcast lade ich führende ExpertInnen ein und lerne gemeinsam mit dir von den Besten der Besten. Snackable Fachwissen, verständlich erklärt und alltagstaugliche Hacks für mehr Vitalität und Glow. Ich bin Vian, absolute Longevity-Nerdin, Biohackerin und Unternehmerin. Viel Spaß!
Ich sage herzlich willkommen, lieber Luke Jacques Rodney. Du bist Influencer, Spiegel-Bestseller-Autor, absoluter Ernährungs- und Minimalismus-Experte, einer für mich der Besten von den Besten, wenn es wirklich um eine freshe, innovative Art geht, einen gesunden, healthy Lifestyle, gerade wenn es um Ernährung geht, zu führen. Und ja, du machst es vor allem in einer sehr, sehr lifestyleigen Art und Weise, was ich natürlich auch sehr, sehr gut finde. Und in deinem Content, in deinen Büchern und so weiter. Insofern herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf diese Folge mit dir.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch sehr.
Sehr schön. Es geht hier bei uns um Longevity, um Langlebigkeit. Und wenn wir Ernährung denken, sage ich mal, das, was wir essen, ist ja für mich als Vian immer, sind die ganzen kleinen Lego-Bausteinchen, aus denen sich unser Körper baut. Und hat einen riesengroßen Impact auf unsere Langlebigkeit. Deswegen, was würdest du, damit unsere Community dich abseits von meiner Intro auch noch ein bisschen besser kennenlernt, vielleicht noch gerne zu dir sagen zum Thema Ernährung, Longevity und wie du dazu stehst als Luke?
Ja, gerne. Für mich ist, ich glaube, es gibt sehr viele Experten, was ich auch sehr schön finde im Bereich Longevity, die wirklich auf diese Kleinigkeiten eingehen, was zum Beispiel Supplemente eingeht, was Schlaf eingeht, was Mental Health eingeht, sowas. Und mein Fokus ist immer so ein bisschen zurück zu dem zu gehen, was wir eigentlich von der Natur kennen, wie wir eigentlich auch leben sollten, wenn man das überhaupt so sagen kann, und uns auf diese natürlichen Dinge zu besinnen, die wir eigentlich alle im Alltag verloren haben, sei es Luft, Wasser, Sonne, die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel auswählen, wie wir unseren Körper bewegen, also welche konditionellen Fähigkeiten trainieren wir und wie. Und das ist eigentlich mein Fokus, dass ich zurück zur Natürlichkeit möchte und das auf allen Ebenen und das aber natürlich kombinieren möchte mit den vielen tollen Lebensmitteln, die man heute auch einfach kaufen kann oder auch Supplements, die man kaufen kann, die das Ganze halt ergänzen können.
Total schön. Und ich meine, ich weiß ja von dir, bevor du deinen Spiegel-Bestseller hier 100 werden geschrieben hast, da habe ich nachher auch noch ein paar Fragen. Ich bin mich gut vorbereitet. Du weißt genau, dass du irgendwie viel, viel Liebe und Zeit reingesteckt hast. Ja, du hast die Fotos selbst gemacht, während du gekocht hast, Öl drüber gegossen hast. Irgendwie habe ich sowas mal gehört, ne? Ja, das ist nämlich wirklich total Passion. Du sagst halt so schön Lebensmittel, weil ich meine, wir leben, und auch das Minimalismus-Thema bei dir, wir leben halt in so einem unfassbaren Überangebot an Nahrungsmittel da draußen. Die Supermärkte sind unglaublich voll und wir kommen später auch noch zu der Esskultur. Was bedeutet Longevity für dich ganz persönlich? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen roundabout gesagt, aber was bedeutet das für dich persönlich?
Also für mich bedeutet Longevity oder Langlebigkeit, dass du die Dinge, die du jetzt gerne machst, so lange wie es geht, mit relativ gesehen vollster Vitalität und Gesundheit machen kannst und denen nachgehen kannst. Ich sage immer, wenn du dir deinen Körper anschaust, dann hast du so unglaublich viele Bereiche oder Funktionen in deinem Körper, die dich zu bestimmten Dingen im Alltag befähigen, worüber man gar nicht nachdenkt. Wenn wir an Zahngesundheit denken, ohne Zähne wäre das Sprechen auf jeden Fall schwieriger. Ohne Zähne könnten wir nicht kauen. Wenn wir an die Knochen denken, die Muskulatur, generell der gesamte passive und aktive Bewegungsapparat, der uns dazu befähigt, zu gehen, zu sitzen, zu stehen. Unserer Darm, der das, was wir mit viel Liebe hoffentlich und Geld zubereiten, letztendlich verdaut. Dann die ganzen Transportsysteme, die es dahin schicken, wo wir es auch benötigen. Mhm. Das bedeutet für mich Longevity, dass wir diese ganzen Systeme so gut es geht aufrechterhalten, ja, und dann im Alltag eben immer noch den Dingen nachgehen können, die wir gerne machen. Für den einen heißt das Wandern, den anderen feiern, den anderen reisen, der andere will einfach nur kochen. Aber dass wir halt selbstständig und vital bleiben und das, solange es geht.
Das hast du so schön gerade gesagt, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Das hast du wirklich so wunderschön poetisch und trotzdem halt ganz, ganz griffig auf den Punkt gesagt, weil für viele da draußen, das Wort Longevity geistert ja gerade durch die Medien ohne Ende. Mhm. Ich erzähle das oft, wenn ich mir vor 2 Jahren erzählt habe, ich baue eine Longevity Company auf und Leute haben gesagt, was machst du da? Das kennt doch kein Mensch, so vor einer Bubble, long what? Mhm. Und dann denken die alle natürlich an Brian Johnson, an ewiges Leben, an Bluttransfusion, an Menschen, die sich einfrieren lassen. Aber nee, das Ding, da stimme ich ja vollkommen zu, es ist, dass du so lange wie möglich deine gesunde Lebensspanne einfach auch noch leben kannst und eben nicht die letzten 20 Jahre im schlimmsten Fall oder noch schlimmer im Pflegeheim bist, abhängig bist und einfach gar nicht mehr vital und in deiner Kraft.
Mhm. Genau das ist es.
Hundertprozentig.
Ja.
Lou, wie bist du zum ganzen Thema Ernährung gekommen? Das hast du bestimmt schon x-mal erzählt. Ich meine, Minimalismus, Ernährung, ich muss gestehen, ich kann dir dein 100 werden. Großartig, auch der Titel großartig. Hm. Und dann habe ich irgendwann dein Minimalismus-Buch gesehen. Und wenn ich dir gerade so zuhöre, dann macht das eigentlich total Sinn für dich als Menschen und auch für ja das, was wir, glaube ich, was uns beide eint an Longevity-Sichtweise, achtsam und zentriert, dich auf das zu fokussieren, was du hast, nämlich deinen Körper. Mhm. Und die Mittel, die dir zur Verfügung stehen, um dich gesund zu ernähren, gut zu schlafen, zu atmen, De-Stress etc. Wie bist du dazu gekommen?
Also ich bin witzigerweise dazu gekommen, dass ich bei Freunden war von meinem Papa. Dann hat ein Freund von meinem Papa ein Buch mitgebracht. Es ging damals um das Thema Antioxidantien. Und da habe ich so zum allerersten Mal verstanden, oder bin ich zum allerersten Mal in Kontakt mit diesem Begriff Antioxidantien, Zellschutz, Verjüngung gekommen. Mhm. Und es hat mich einfach auf biochemischer Ebene so krass fasziniert, dass ich immer tiefer in dieses Thema eingestiegen bin. Und das war eigentlich so mein Einstieg in Ernährung. Und von dort aus bin ich dann zu allen Bereichen gekommen, über die ich jetzt spreche. Ich habe parallel auch Sport studiert. Das heißt, es hat mir ein bisschen geholfen, den Körper auf einer anatomischer Ebene besser zu verstehen, auch ein paar biochemische Prozesse besser zu verstehen und irgendwie diesen ganzen Bewegungsteilen sozusagen noch mit einzubeziehen. Aber dieses Thema Antioxidantien war das, was mich krass fasziniert hat und das, was ich auch so am ersten an mir gemerkt habe. Also klar, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich merke, dass meine Zellen jünger sind, aber wenn man sich halt so andere anschaut in seinem Alter und dann merkt, wie viel man eigentlich noch selbst gut kann und wie jung man sich auch noch fühlt, dann habe ich da irgendwie so auf wöchentlicher, monatlicher Basis immer wieder dieses Feedback bekommen, wie sinnvoll das halt ist.
Ja.
Und das habe ich eigentlich bis heute weiter, also mache ich bis heute immer noch, das ist immer noch das, was mich fasziniert. Und habe dann natürlich meine Ernährungsweise so ein bisschen danach gerichtet, aber auch immer wieder angepasst über die Jahre.
Super spannend. Also ich muss ja gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du bist ja auch noch einfach ein junger, fresher Typ so und sich so früh eben mit Antioxidantien und Zellverjüngung auseinanderzusetzen. Mhm. Ich hatte vor kurzem auch ein Interview mit Nina Ruge, die du ja wahrscheinlich auch kennst, die ja wirklich sich um das ganze Zellverjüngung und Mitochondrien, Zellgesundheit, Stabilisierung, darum dreht sich ja wirklich alles, ihre Bücher, ihr Podcast und so weiter. Und ich erlebe es oft, dass die Menschen eher so ab dem mittleren Alter, so irgendwie ab Mitte 30, aber spätestens irgendwann so 50, sich denken, okay, Mist, ich bin vielleicht ein bisschen zu stark oxidiert, weil für mich gibt es gar kein Alter mehr. Biologisches, chronologisches Alter ist mir als Vian total egal. Mhm. Für mich zählt immer nur, wie stark oder weniger stark ist jemand oxidiert. Mhm. Und wie gut hat er halt mit diesem oxidativen Stress und Impact auf den Körper im Griff durch einen gesunden Lifestyle. Mhm. Aber natürlich von der Ecke zu kommen zum Thema Ernährung, das hätte ich jetzt bei dir komplett anders vermutet. Ist natürlich mega spannend.
Mhm. Ja, am Ende des Tages, Prävention ist immer leichter als Therapie. Und macht meistens auch mehr Spaß.
Hundertprozentig.
Und deswegen, das gilt eigentlich für alles. Also wenn du Sorge hast, irgendwas irgendwann mal zu bekommen, dann fang am besten damit an, wenn du es noch nicht hast.
Ja, und das ist natürlich flammende Rede kurz von mir. Keine Rede, kurzer Input. Wir leben einfach, liebe Leute, im System der Krankenkassen. Und wir sollten leben in einem System der Gesundheitskassen. Damit meine ich jetzt nicht alle möglichen Chahukra-Hukra-Sachen, weil ganz oft wird mir ja komisch angeguckt, sondern mein Freund zum Beispiel ist Arzt, aus der klassischen Medizin. Und ich habe ab und zu so ein paar schwierige Gespräche mit ihm. Mittlerweile habe ich ihn aber auch so weit zu sagen, naja gut, auch nur weil ich jetzt gesund bin und irgendwie als ich immer viel Sport mache, in meiner Vitality bin, ich möchte es ja keepen. Ich möchte so lange wie möglich in meiner Power sein. Also tue ich etwas dafür, weil ich eben weiß, auf zellulärer Ebene hat der Körper nun mal, ja, 12 Hallmarks of Aging, die unterschiedlich bei uns halt passieren. Und das Beste, was du tun kannst, wie du es gerade schon sagst, für unsere Hörer und Hörerinnen, ist einfach Prävention durch die verschiedenen Pillars, genau. Und weil ich ja der Community viele snackable Hacks heute aus dieser Folge mit dir mitgeben möchte, würde ich sagen, steigen wir doch mal in ein paar weitere Fachfragen ein, wobei wir schon ziemlich gut drin sind. Ja. Genau. Was würdest du sagen, wenn wir so in Richtung Cracking the Age Code schauen, das, was wir für ein langes und gesundes Leben brauchen? Du hast es ja gerade schon in der Nutshell gesagt, was dazugehört, ist auch eine Haltungsfrage und Disziplin, Lust zu haben, sich drum zu kümmern. Was sind denn so deine, als Luke persönlich, deine 3 Top-Hacks, die du in deinem Alltag jeden Tag anwendest?
Das Erste, das wirst du auch immer wieder in meinen Büchern finden, das ist Violett und Grün. Das heißt also, ich versuche jeden Tag tiefviolette Lebensmittel und sehr stark leuchtend grüne Lebensmittel in meinen Alltag zu integrieren. Zu tiefviolett zählt in der Regel alles an Beerenobst, also wilde Heidelbeeren, Brombeeren, auch richtig schön violettes Steinobst. Das heißt also alles, was in irgendeiner Weise irgendwie auf deinem weißen T-Shirt stark abfärben würde. Rote Beete, rote Zwiebeln, sowas. Das mache ich dann meistens morgens, dann eben in der Form von Beerenobst. Ich kaufe es häufig dann tiefgekühlt. Manchmal kaufe ich es auch frisch, je nachdem. Oder jetzt einige Sachen pflücke ich auch, wie jetzt zum Beispiel, wenn Brombeersaison ist, weil die aber einfach überall wachsen. Und abends halt grüne Lebensmittel. Das ist Rucola, Feldsalat, Brokkoli, Brokkolisamen, Sprossen, Salate, also alles, was eigentlich dazu gehört. Und das ist das Erste, weil violettes Obst einfach ein sehr stark antioxidatives, also zellschützendes Potenzial hat, durch eben diese intensive Farbe, die Anthocyane, also diesen sekundären Pflanzenstoff. Und bei grünen Lebensmitteln haben wir die unique Eigenschaft, dass diese eben keinen sekundären Pflanzenstoff enthalten, wie jetzt Lycopin aus Tomaten oder Beta-Carotin aus Süßkartoffeln, sondern das Chlorophyll, das ist ein primärer Pflanzenstoff, denn die braucht die Pflanze überwiegend zum Überleben. Und dieses Chlorophyll sorgt in uns, eben wenn wir es verzehren, also wenn wir drauf kauen, wenn wir es essen, eben für einen leichten Stress. Und es ist ähnlich wie Sport ein sehr positiver, anregender Stress. Spannend. Und hat auch noch ganz viele andere tolle Eigenschaften.
Aber wie toll, dass du es gerade alles so erklärst, weil es natürlich mega spannend ist. Ich meine, das sind ja die Benefits aus der Phyto-Wirkstoffapotheke im Grunde genommen.
Genau.
Die man einfach essen kann und so isst man seine Medizin und hat auch noch Spaß dabei. Und das ganze Thema Chlorophyll natürlich für den Körper irre und die Beeren-Antioxidantien hoch 3. Da gibt es ja irgendwie extrem viele Supplements, die dann eben auch aus verschiedensten Beeren, Resveratrol zum Beispiel, gewonnen werden. Okay, spannend. Und wenn du, das war so ein Hack, vielleicht hast du noch irgendwie etwas anderes, wo du sagst, Leute, es ist ganz wichtig für eure Longevity, um nicht so schnell zu oxidieren und präventiv zu denken.
Ich glaube, das Zweite, und ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass das sogar noch wichtiger ist als die Ernährung, ist, dass du deinen Körper in all seinen 5 konditionellen Fähigkeiten auf regelmäßiger Basis trainierst. Das heißt also immer so nach dem Motto, use it or lose it, also trainiere deinen Körper so vielfältig, wie es geht. Wenn wir uns das Menschen anschauen, haben wir 5 konditionelle Fähigkeiten. Das ist die Kraft, die Schnelligkeit, die Beweglichkeit, die Ausdauerleistungsfähigkeit und die Koordinationsfähigkeit. Und diese 5 konditionellen Fähigkeiten kann man zum Beispiel durch einen Mix aus, sagen wir, Schwimmen, Laufen, Yoga und Krafttraining trainieren. Das wäre jetzt so ein Beispiel.
Ja.
Oder auch durch Seilspringen, Calisthenics, Fahrradfahren und Tennisspielen zum Beispiel. Und das muss nicht immer in einer Woche sein, das klingt natürlich jetzt sehr viel, aber auf regelmäßiger Basis, das heißt so alle 10 bis 14 Tage. Natürlich kann der Fokus auch auf einem bestimmten, auf einer bestimmten Sportart liegen. Denn wenn wir uns das Krafttraining anschauen, kannst du mit dem Krafttraining zum einen die konditionelle Fähigkeit Kraft trainieren. Wenn du in einer sehr großen Bewegungsamplitude trainierst, das heißt also bei den Übungen in einen sehr tiefen Gelenkwinkel gehst, zum Beispiel jetzt beim Bankdrücken sehr weit nach unten, trainierst du auch die Beweglichkeit, sogar noch besser als ein reines Beweglichkeitstraining, spannend, weil du dann natürlich in diesem Gelenkwinkel auch noch Kraft aufbaust. Ist also ideal, ist sehr alltagsnah. Und wenn du beispielsweise rumänisches Kreuzheben jetzt auf einem Bein machen würdest, dann hättest du auch noch die Koordinationsfähigkeit mit drin. Und so ein bisschen könntest du auch noch das Herz natürlich erreichen durch jetzt sowas wie Supersätze. Das Herz hat sich keine so gesehen, keine konditionelle Fähigkeit, aber das könnte man dann so ein bisschen irgendwie in den Bereich Schnelligkeit mit reinbringen.
Ja, und, Wahnsinn. Also ich meine, da bist du ja wirklich schon sehr, sehr deep für die HörerInnen, die jetzt gerade natürlich ins ganze Longevity-Feld reinkommen. KB, Kraftbeweglichkeit, Ausdauer, ne? KBA, super wichtig. Und du bist ja nun jetzt gerade richtig schöne Deep Dive, auch direkt mit Anwendungsbeispielen. Und ich glaube, was halt wichtig ist, klar, für die Leute, die jetzt schon tiefer drin sind, die können damit was anfangen. Und gerade mit den Hacks, wo du verschiedenste Pillars auch trainierst, also Kraft und Flexibilität oder Koordination. Ich hoffe, man sich so ein bisschen das Ganze bunt strickt, dass man halt immer wieder wechselnde Übungen macht, damit es immer auch nicht langweilig ist. Und da leider auch so diszipliniert wie im Job da auch hinguckt, merkt man den Effekt, finde ich, ja auch relativ schnell, indem du dich einfach deinem Körper besser fühlst und selbst wenn du irgendwie diese Tage, wo du kaputt bist von der Arbeit, vom Job, ich nenne es immer aktive Pausen einlegen, also wirklich in der Mittagspause einfach mal ins Gym oder in den Wald laufen, Yoga machen. Ich schwöre es euch, Leute, ihr werdet euch hinterher viel, viel besser fühlen, oder?
Ja, voll. Also der tollste Effekt von dem Ganzen ist ein gestärktes Körpergefühl. Ich sage immer so, Muskeln und so weiter, das kommt sowieso alles. Wenn du trainierst, dann wirst du Muskeln aufbauen. Natürlich, wenn du jetzt immense Muskeln aufbauen musst, musst du an ein paar anderen Stellschrauben drehen. Aber die meisten von uns wollen ja eigentlich einfach nur fit aussehen und stark sein. Aber der schönste Effekt ist, dass du einfach ein Körpergefühl hast. Wenn du schwimmst und du gleitest durchs Wasser, das ist ein unglaubliches Gefühl. Mhm. Wenn du regelmäßig deine Beweglichkeit trainierst und merkst, hey, du kommst mit den Fingern nach unten, das ist einfach ein Hammergefühl. Wenn du merkst, du kannst dein Körpergewicht bei Klimmzügen easy stemmen und das 15, 20 Mal, das ist einfach ein Hammergefühl. Und ich denke, dass der Körper eben dafür ausgelegt ist. Was nicht heißt, dass Hanteln nicht auch toll sein können. Also ich trainiere auch gerne mit Hanteln. Aber, müsste man sagen, diese ganzen anderen Komponenten. Ich meine, ich frage manchmal Leute so, wann bist du das letzte Mal gesprintet? Also irgendwo wirklich so volle Power hingerannt, weißt du? Oder wann bist du das letzte Mal gesprungen? Also zum Beispiel das Springen ist einer der Dinge, die wir nicht mehr machen, sobald wir erwachsen werden, die wir aber als Kinder eigentlich sehr viel machen.
Genau, oder rückwärts laufen, so abgefahren Sachen wie rückwärts laufen und die Muskulatur ganz anders trainieren.
Genau, genau.
Ja. Aber es ist schön, dass du das sagst, weil je erwachsener wir werden, desto mehr erstarren eben diese ganzen Sinne. Ich zum Beispiel mache irgendwie mindestens einmal am Tag ein Rad. Ist total bescheuert, aber es macht total Spaß. Und ich mache es halt einfach hier im Wald oder in meinem Garten. Es ist schon fast wie so eine kleine Longevity-Zwangsstörung geworden, weil es mir einfach mega Spaß macht und mittlerweile einfach der Peak super cool ist. Du merkst halt, wenn du was jeden Tag machst und immer wieder auch anfängst zu spielen wieder, wie so ein Kind.
Ja.
Das ist der Beginners-Mind. Ich meine, an Longevity interessieren mich ja auch die Leute, die irgendwie 90 sind und immer noch einfach cool drauf sind und Gedichte vortragen und Spaß am Leben haben. Das ist für mich Schönheit auch und irgendwie Inspiration. Aber es ist super schön, was du gerade sagst mit dem Körpergefühl, weil in dem Moment in der Gesellschaft, in der wir halt auch sehr optisch und ästhetisch unterwegs sind und auch viel im Kopf sind, ist natürlich ein gestärktes Körpergefühl auch etwas, was sich ins Hier und Jetzt zurückbringt. Und dir hilft wieder, dich zu grounden und von dir aus dann wieder raus ins Leben zu gehen, die Meetings und die Challenges und so weiter und achtsam einzukaufen, ne?
Ja,
die Nahrungsmittel in Deep Violett und Grün zum Beispiel.
Ja, genau.
Luke, das ist echt toll, weil du guckst da sehr, sehr holistisch drauf. Es gefällt mir, das ist der Wahnsinn. Aber du hast ja noch einen dritten Hack vielleicht noch, oder?
Ja, ein dritter Hack, den hast du gerade eigentlich schon erwähnt und der ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Das ist eigentlich so gesehen gar nicht mein Bereich, aber dass du irgendwas hast, was dich antreibt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Was auch immer es ist. Ob du Imker bist und eine Bienenherde hast, auf die du aufpasst, oder Schafe draußen oder Haustiere oder dein Kind oder einen Job oder ein Business oder eine Faszination, ein Hobby, aber dass du eben einen wirklich tiefen Sinn hast, hier auch auf der Erde zu bleiben und Dingen sehr, sehr lange nachzugehen.
Schön, ja.
Weil ich glaube, Lebenswille ist auch nicht zu unterschätzen. Und ich glaube auch im Übrigen, dass wenn wir den zweiten und diesen dritten Punkt, den ich jetzt gerade angesprochen habe, mit der Bewegung, mit dem täglichen Antrieb, wenn wir denen sehr stark nachgehen, dann wird uns auch, glaube ich, viel, viel mehr verziehen auf ernährungstechnischer Sicht. Mhm. Nehmen wir mal ganz plakativ das Beispiel Zucker. Jemand, der morgens Zucker zu sich nimmt, danach direkt aber trainiert, der wird diesen Zucker natürlich ganz anders verarbeiten, auch wenn Zucker per se schlecht ist, als jetzt jemand, der den ganzen Tag sitzt. Das heißt also, in meinen Augen ist Bewegung und dieser Mindset ist so die ganz tiefe Basis, kann man sagen, so unter der Erde. Und dann kommt aber natürlich dieses riesige Feld Ernährung und dann noch so ein paar andere Sachen, ja, wie genau. Jetzt Sonne, Luft, Wasser und so weiter. Ne?
Ja.
Aber ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen.
Aber du, es ist ganz wunderbar, weil du bist da gerade so holistisch unterwegs. Das habe ich jetzt so gar nicht, also natürlich von dir erwartet, aber es ist schön, dass wir jetzt dort in diesem Space sind. Ich meine, Bewegung sind 60% unserer körperlichen Gesundheit. Mhm. Macht's einfach aus. Mhm. Und dieser alte Spruch, wer rastet, der rostet, der ist super alt. Aber auch einfach die Zellen. Und du hast auch vorhin gesagt, ein Punkt, der die Zellerneuerung, also die Autophagie, auch wieder anregt. Da ist so viel an Benefit drin. Plus jetzt zuletzt dieser Purpose oder der Ikigai, den du hast im Leben, der dich antreibt, das Leben auch noch zu verlängern, weil du Lust hast, die Tage zu erleben, deine Enkel zu sehen und so weiter. Und das bringen wir natürlich, wie ehrlich gesagt, in fast jeder Folge kommen wir irgendwie einmal streifen wie die Blue Zones, ne? Die Region auf der Erde, wo die Menschen überdurchschnittlich alt werden, wo die meisten 100-Jährigen leben. Und die sind nicht im Fitnessstudio, die laufen einfach viel, die sind viel unterwegs im Garten mit Tieren, laufen in Sardinien zweimal am Tag die Kirche hoch. Aber die haben vor allem einen Ikigai und die sind von der Gesellschaft nicht ausgeschlossen im hohen Alter, sondern sind noch in Gruppen, gehen spazieren, singen zusammen, haben ihre Kids und so weiter. Und das geht in unserer schnelllebigen Gesellschaft natürlich oftmals verloren, weil alles so leistungsorientiert ist. Im Grunde zentriert, ein guter Mensch sein, gucken, was macht mich happy, dann irgendwie meinen Körper und das Leben so sehr wertschätzen, dass ich mich gut ernähre. Tiefviolett, sehr, sehr grün. Die ganzen Kraftbeweglichkeits-Ausdauergeschichten, Ikigai und Schlaf.
Ja, auf jeden Fall.
Oder?
Ja.
So.
Ja, Schlaf ist wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Dinge.
Ja.
Und ich finde es immer so witzig, weil es gibt ja wirklich auch tolle Bücher zum Schlaf, es gibt tolle Vorträge und tolle Experten. Und ich finde es ein unglaublich spannendes und faszinierendes Thema. Es gibt ja auch mittlerweile so diese Schlafuhren, die dir dann zeigen, wie gut du schläfst.
Der Aura-Ring, ne? Hier, den ich
gerade trage,
genau.
Dabei ist es eigentlich mit dem Schlaf in meinen Augen relativ simpel. Also ich würde immer darauf achten, dass dein Schlafzimmer so, ich sage immer so zen wie möglich ist, so wenig Technik wie möglich, dass du ein wirklich tolles, gemütliches Bett hast. Und wenn du es nicht leisten kannst, dann spar eben drauf. Es muss ja nicht immer alles sofort sein. Dass du einfach eine sehr angenehme Schlaf-Wohlfühl-Atmosphäre hast.
Ja.
Und ganz ehrlich, es muss doch nicht mal ein Bett sein. Vielleicht gibt es auch manche Menschen, die sagen, hey, ich fühle mich auf einer Matratze wohl. Ne? Dann ist natürlich auch das, was du vorm Schlaf machst, enorm wichtig. Wenn wir uns den zirkadianen Rhythmus des Menschen anschauen, dann sollten wir eigentlich morgens sehr viel Licht bekommen und abends eher wenig, denn der Körper kennt keine Zeit, er kennt nur Licht. Das ist so, wie wir evolutionell getrimmt sind. Und bei vielen ist es eben andersrum. Wir stehen morgens auf im Dunkeln, im Winter klar, aber auch im Sommer leider bedingt, dass nicht unbedingt Sonne ist. Wir gehen halt nicht direkt raus, sondern wir bleiben in unseren geschlossenen Räumen und fahren dann in geschlossenen Räumen, wie jetzt Auto, Bus, Bahn, zu geschlossenen Räumen, wie Schule, Uni, Arbeit, das den ganzen Tag. Und bekommen diese ganzen Informationen über die Sonne nicht. Und sobald die Sonne da ist, tragen wir eine Sonnenbrille, was natürlich auf hautalterungstechnischer Ebene Sinn macht. Aber für die Informationen, die wir benötigen, die unser Körper benötigt, um den zirkadianen Rhythmus zu steuern, ist das halt eine Katastrophe. Und dann kriegen wir halt abends dieses künstliche Licht vorm Schlafengehen durch Handy, Laptop, Fernseher und so weiter. Dem kann man eigentlich relativ einfach entgegenwirken durch eine vernünftige Blaulichtfilterbrille. Das macht unglaublich viel aus, weil dann eben die Melatoninproduktion nicht gestört ist. Dann würde ich auch gucken, dass du das Kaffee, also das so Koffein, auch nicht zu spät nimmst, auch wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich vertrage das, ich kann abends schlafen. Aber das ist eigentlich menschlich, dass wenn du abends noch Koffein in dir hast, das Schlafhormon Adenosin halt gehemmt wird. Das heißt, da ist es auch wichtig, vielleicht dann eher morgens den Kaffee zu trinken oder den Matcha oder was auch immer. Und was die Schlafdauer angeht, ich persönlich denke, das Beste ist natürlich, wenn du von alleine aufwachst, weil dann sagt dein Körper dir von alleine, wann er aufstehen möchte. Mhm. Aber ansonsten 6,5, 9 Stunden, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also meine Freundin zum Beispiel, die sagt immer, ich brauche mehr Schlaf, also sie braucht mehr Schlaf, ich brauche eher weniger Schlaf.
Ja.
Dann natürlich immer zu ungefähr zur selben Zeit ins Bett gehen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so unrealistisch. Das heißt ja nicht, dass du jetzt wie Brian Johnson halt jeden Abend um 20.40 Uhr im Bett liegen musst. Aber du kannst sagen, okay, heute ist es mal 10 oder Viertel vor 11 oder 9:30.
Ja.
Also dass du einfach so eine Range hast von 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Und am besten eben auch dann einfach schläfst, wenn du müde bist. Ne? Also ich meine, wir gehen, wenn wir auf Klo, also wenn unser Körper uns sagt, er möchte die Blase entleeren, gehen wir auf Klo. Und eigentlich sollten wir auch in anderen Bereichen so auf unseren Körper hören.
Ja.
Wir sollten nur dann essen, wenn wir Hunger empfinden. Wenn wir Sättigung empfinden durch das Hormon Ghrelin, sollten wir nicht mehr essen. Und wenn wir müde sind, sollten wir eben schlafen gehen. Und in meinen Augen ist es auch sehr ratsam, vielleicht das noch als letzter Punkt, diese Schlafperiode auch, wenn möglich, natürlich ist jetzt nicht bei jedem möglich, halt auch mittags zu berücksichtigen. Weil wenn wir uns im Biorhythmus des Körpers anschauen, dann haben wir halt alle mittags ein Tief. Das ist halt völlig normal. Und auch da zu sagen, hey, 10 bis 15 Minuten, wie gesagt, wenn das halt geht, mache ich halt die Augen zu, leg mich irgendwo hin, leg mich in der Mittagspause im Park oder so, wie auch immer das halt geht, ne? Wäre halt auch super.
Ja, sehr guter Punkt. Wow, also danke. Das war jetzt auch wieder ein wahnsinnig gutes, kleiner Astronautennahrung-Blick auf das Thema Schlaf und auch totally agree. Der Chronotyp, den wir halt haben, Eule, Lerche. Ich kann zum Beispiel bis 2 Uhr morgens, bin ich halt irgendwie super kreativ.
Mhm, kenne ich.
Muss mir aber teilweise angewöhnen, gerade wenn meine Tochter bei mir ist, dann zu Schulzeiten früh ins Bett zu gehen. Weil da bin ich ähnlich wie deine Freundin, unter 6 Stunden, da kannst du mich einfach komplett vergessen. Das ist Horror. Über 6 Stunden geht's dann schon langsam wieder.
Mhm.
Aber die ganzen Schlafhacks, die du genannt hast, die Blaulichtbrille und dann wirklich auch morgens einmal das Vitamin D, Serotonin, das Sonnenlicht inhalieren. Ich wohne hier draußen, ich beobachte die Tiere. Mein Kater legt sich jeden Morgen einmal in die Sonne.
Mhm.
Die Pferde rechts auf der Koppel auch. Und Luke, ich meine, was du sagst, ist ja im Grunde genommen selbstverständlich und Jahrtausende alt. Nur sind wir ja in dieser Gesellschaft, in der das alles einfach nicht mehr selbstverständlich ist. Du hast es ganz schön auch plakativ skizziert. Du wachst auf, dann fährst du los von einer Box in die nächste. Du bist überhaupt gar nicht mehr in deinem natürlichen Rhythmus drin. Ergo, viele spüren gar nicht, wann sie Hunger haben, wann sie wirklich satt sind. Vieles wird ja mit dem Kopf gemacht und nicht mehr mit dem Körpergefühl, was wir vorhin auch über das Thema Sport gesagt haben. Wenn du dich mehr bewegst, auch wenn es erstmal konträr wird, weil du einfach so erschöpft bist von diesen Wochen, aber wenn du anfängst, erstmal in diesen Modus reinzukommen, dann wird der Punkt kommen, wo du dich selbst wieder besser fühlst und wo du automatisch, weil du dich besser fühlst, deinem Körper, auch eher auf Zucker zum Beispiel verzichtest und gesunde Lebensmittel zu dir nimmst, weil du dann wieder merkst, wow, ich fühle mich doch besser, auf deinen Schlaf achtest, weil du merkst, geil, die Sonne etc., also all die ganzen Hacks, Schlaf, Ernährung, Bewegung, oder auch die Stress-Methode und sagst, Leute, ich muss jetzt mal 15 Minuten im Park meine Augen zumachen, weil sonst bin ich für die nächsten 4 Stunden hier im Office zu nichts zu gebrauchen. Aber da wollen wir natürlich alle hin. Und für die meisten wirkt das immer, als ob man gerade so als Ernährungs- oder Health-Experte, der du bist, die ich bin, ich sag manchmal auch Meetings ab, sag, Leute, ich komme später, weil ich muss erst mal raus in den Wald, ich muss laufen.
Mhm.
Das gehört einfach, finde ich, dazu, um diesen Long-Distance-Run auch rennen zu können.
Ja, voll.
Nachhaltig, gesund. Und zwar nicht aufhören mit 60, sondern auch mit 80 noch, ja, und 90.
Mhm.
Mega spannend. Um unseren HörerInnen natürlich auch noch mehr Luke-Hacks zu geben. Apropos schnelllebige Gesellschaft, der ganze Stress der Zeit. Viele haben es ja auch schwer damit, ihr Essen zu preppen. Und wirklich zu gucken, wie bekommen die das Thema Ernährung? Und da bist du ja auch mit deinem Buch, was ich auch, ne? Später auch nochmal in den Shownotes verlinke, was auch wirklich toll ist. Genau, mit diesen unglaublich tollen Titel und richtig tollen Rezepten. Die Creamy Pasta fand ich super, es war auch so eine grüne Pasta. Ich muss auch noch ein bisschen mehr reinschauen. Wie bekomme ich gute, gesunde Ernährung in meinen Alltag integriert, wenn alles so stressig ist?
Das ist immer so ein, also es ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich immer so ungern beantworte, weil ich halt weiß, dass der Alltag von vielen individuell ist und ich manchmal auch so ein bisschen Sorge davor habe, dass man so Tipps wie jetzt Meal Prep und so weiter und 15-Minuten-Rezepte vielleicht auch nicht mehr hören kann. Ich glaube letztendlich, dass da jeder seinen eigenen Weg finden muss. Also meine Videos mache ich ja genau eigentlich dafür. Also ich mache fast jeden Tag ein Reel, das geht 90 Sekunden lang, das kann sich eigentlich jeder anschauen und jeder kann da für sich auch was rausziehen zu einem bestimmten Thema. Jetzt die Rezepte in meinem Buch, die sind jetzt auch nicht wahnsinnig aufwendig. Es gibt viele Sachen, die kann man super einfach vorbereiten, wie zum Beispiel die Umami-Suppe, die Linsen da, das kannst du einmal in der Woche machen und dann für 3-4 Tage essen. Ja, ich glaube, am Ende des Tages hat es auch sehr viel mit Prioritätensetzung zu tun und auch mit was will ich, weil natürlich mir ist klar, es gibt manche Leute, die haben vielleicht 3 Kinder, müssen pendeln, haben einen stressigen Job, die kriegen es einfach netto gesehen nicht hin, noch eine halbe Stunde zu kochen.
Ja.
Oder sagen dann einfach, okay, ich würde es vielleicht hinkriegen, aber ich bin abends so fertig. Ganz ehrlich, dann nutze ich dann lieber die Zeit mit meiner Familie oder um einfach zu entspannen oder so. Aber ich glaube, dass für die meisten von uns gilt, dass sie eigentlich schon diese 20, 30, 40 Minuten Zeit haben. Ich bin jetzt flexibel in der Art, wie ich arbeite, aber auch ich hatte das mal alles nicht. Und als ich studiert habe, bin ich auch 1 Stunde früher morgens aufgestanden. Dann habe ich mir mein Essen gemacht und Frühstück gemacht. War dann um 6 Uhr der Erste im Schwimmbad, um dann bis 7 zu schwimmen und dann um 8 Uhr in der Uni zu sein.
Ja.
Und das war halt, weil ich es wollte, weil es Spaß gemacht hat. Was nicht heißt, dass das jeder so machen muss, aber ich glaube, dass man seinen eigenen Weg dafür finden muss.
Ich verstehe auch deine Zurückhaltung bei der Frage hundertprozentig. Ja. Lass mich es vielleicht anders formulieren, weil du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt ja auch nicht das eine Allheilmittelrezept zu sagen, so jetzt isst du immer nur irgendwie tief purple Sachen und irgendwie grün und jetzt bitte lauf los, hier hat die Aubergine nicht, weil drin ist sie nämlich weiß, geht jetzt gar nicht, so du brauchst antioxidative Lebensmittel. Und ich versuche auch immer den Leuten das Entree zu einem gesunden Lifestyle, das ist ja mein Purpose, diesen gesunden Lifestyle, so easy wie möglich zu machen. Weil ich glaube, die meisten verzweifeln daran, dass sie einen Vorsatz haben, zum Beispiel plant-based essen oder fasten oder jetzt auf Alkohol und Zucker zu verzichten, was sehr gut wäre, ne? Wenn das irgendwie viele machen würden. Vielleicht ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Vielleicht ist es einfach die Haltung, ich bin's wert und gar nicht explizit das eine Rezept oder. Und wie gesagt, dein Kanal ist irre gut. Da kann ich wirklich jedem empfehlen, sich deine Reels anzuschauen, weil du ja auch in die einzelnen Supermärkte oder zu DM gehst oder was auch immer oder zu Lidl und dann irgendwie zeigst, wie kann ich eigentlich schauen, was ist da drin, was ist gut für meinen Körper. Das ist so snackable, wie du das machst.
Danke.
Aber am Anfang, ja, du machst es wirklich toll. Am Anfang steht ja wirklich die Entscheidung, ich möchte mich gut um mich kümmern. Und vielleicht ist das sogar der viel wertvollere Hack, als jetzt 5 Rezepte auszupacken und Meal Prep.
Genau.
Ja, hast du vollkommen recht.
So war es ja bei mir auch. Das war ja auch meine Motivation. Ich wollte mich um mich kümmern. Und dann bin ich halt dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Und das machen ja auch Millionen von anderen Menschen, die es jetzt einfach nicht online teilen.
Ja. Ne?
Die wollen was für sich selbst tun und dann kommst du da eben hin. Das ist wie wenn dir deine Haare wichtig sind, dann informierst du dich auch stundenlang darüber auf Instagram, welche Frisur mir gut stehen würde, gibst dafür viel Geld aus, suchst dir einen guten Friseur aus. Ich glaube, dass eigentlich die meisten Menschen das aus irgendeinem Bereich des Lebens kennen. Oder wenn dein Auto dir wichtig ist, guckst du auch, welches ist das beste Öl, wie kann ich das selber reparieren und so weiter.
Ja, aber es ist schön, dass du es gerade sagst. Finde ich super wertvoll, weil am Ende geht es immer und ich meine, nicht umsonst lebe ich in der Natur und jumpe immer rüber nach Mitte und arbeite dann dort. Wenn du irgendwann erkennst, dass halt der allergrößte Value darin liegt, dass es dir gut geht, weil erst dann kannst du auch für all die Leute, die du eben liebst, gut da sein, ob es Kids sind oder ein Partner oder für einen Job oder ein Projekt, was dir richtig am Herzen liegt, was dir Freude macht, dann lohnt es sich doppelt und dreifach ganz individuell zu gucken, was brauche ich, möchte ich abnehmen, weil ich merke, ich habe einfach einen viel zu hohen Insulinspiegel und irgendwie bin ich mehr beweglich und möchte mich gesünder ernähren, möchte ich meinen Stress runterfahren, um eben da auch irgendwie den oxidativen Stress in meinem Körper zu vermeiden, der auch da drin steckt, die ganze Body Chemistry, die da mitspielt. Weil du vorhin noch über Supplements gesprochen hast und wir reden ja viel über Phytowirkstoffe, was ja im Grunde genommen Lebensmittel sind, wenn sie dann nicht nur Nahrungsmittel und verarbeitete Sachen sind.
Ja.
Wie mixt du das? Also wie achtest du auf deine Longevity und auf deine Biovitalwerte? Trackst du dich? Lässt du das Blut abnehmen? Machst du irgendwelche großen Bilder? Wie balancierst du als Luke dich aus?
Ich habe das sehr lange Zeit getestet und ich mache das auch immer noch regelmäßig. Nicht so fanatisch, aber es gibt so ein paar Werte, die lasse ich regelmäßig testen. Mittlerweile ist es aber so, da ich das über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr viel gemacht habe, habe ich irgendwann ein gutes Gefühl dafür, ob ich was mehr brauche. Mhm. Also ich merke zum Beispiel, ob ich aktuell mehr Eisen brauche. Ich merke auch, ob ich mehr Vitamin D brauche. Ich merke zum Beispiel bei Omega-3, also insbesondere bei EPA, DHA, DPA, merke ich es richtig krass. Das heißt, also da gucke ich dann einfach, dass ich wieder mehr darauf achte und dann fühle ich mich auch besser. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ich finde es mega cool, dass wir diese Messinstrumente haben, dass man die Tests, dass man das messen kann.
Ja, absolut.
Ich arbeite auch mit einem tollen Unternehmen zusammen, weil ich das cool finde. Gleichzeitig möchte ich aber die Menschen eigentlich auch wieder dahin bringen, dass sie sagen, okay, ich versuche selbst auf mich zu hören und selbst herauszufinden, was mir eigentlich gerade fehlt.
Ja.
Weil ich glaube, dass wir eigentlich diesen Instinkt dafür haben, und dass wir den wieder so ein bisschen trainieren und aufwecken können, indem wir uns erst fragen, was ist mit mir? Und dann das durch einen Test bestätigen lassen oder auch nicht. Und so selbst über unseren Körper lernen, dass wir langfristig eigentlich viel unabhängiger von sowas sind. Und selbst im Alltag halt direkt reagieren können, ohne jetzt immer zum Arzt zu rennen.
100%.
Weil ich glaube, klar, wir Menschen brauchen Nährstoffe, ist natürlich klar. Und das ist für Langlebigkeit ein mega wichtiger Punkt. Aber ich glaube, dass es am Ende des Tages nicht darauf ankommt, ob du jetzt ein bisschen weniger Magnesium oder nicht ganz das perfekte 3:6, also Omega-3:6 Verhältnis hast. Ich glaube, das sind alles so kleine Stellschrauben, aber das sind nicht so die großen Dinge, die jetzt darüber entscheiden. Also ich glaube ja zum Beispiel nicht, dass die Menschen in Okinawa jetzt alle perfekte Nährstoffwerte haben. Ja. Aber die haben sich eben halt einfach naturbelassen ernährt, wie du vorhin schon gesagt hast, bewegt, Sport gemacht, viel draußen gewesen, haben sich auf einzelne Lebensmittel fokussiert. Das ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich esse zum Beispiel eigentlich nur so schätzungsweise 30 bis 40 verschiedene Lebensmittel, aber die esse ich eben auf regulärer Basis, weil ich daran glaube, und das ist ja eigentlich auch das, was Studien widerspiegeln, dass Lebensmittel vor allem dann wirksam sind, wenn du sie halt vielleicht nicht täglich ist, aber auf jeden Fall mindestens 2-3 Mal die Woche.
Aber ganz spannender Punkt, da würde ich ja gerne drauf eingehen.
Ja.
In Okinawa weiß ich ja irgendwie, dass sie auch diese violetten Kartoffeln haben, ne? Und da irgendwie ganz viel mit arbeiten, glaube ich. Hm? Ja doch, es ist Okinawa. Aber 30 bis 40 Lebensmittel. Und du sagst gerade, dass wenn man gewisse Lebensmittel öfter zu sich nimmt, dann haben die, ist ja im Grunde genommen, als würdest du dir einen Vitamin-D-Spiegel aufbauen.
Ja, genau.
Da bringt es ja auch nichts, wenn du irgendwie und wie mit allen guten Vorsätzen und nur Sport eine Woche lang und alkoholfrei nur eine Woche lang. Das bringt ja alles erst dann etwas, wenn du auch eine gewisse Stetigkeit hast und der Körper einen Pegel aufbauen kannst. Was sind denn so deine, du hast ja vorhin irgendwie schon die tief purple Lebensmittel und die grünen. Ich meine, wenn du die 30 jetzt so runterrappen kannst, super. Aber was sind denn so deine Top 10 an Lebensmitteln?
Also 30 erzähle ich jetzt nicht, aber ein paar Top 10, aber vielleicht vorher, weil ich das spannend fand, was du gesagt hast. Also wenn wir zum Beispiel so zwei Beispiele, das glaube ich relativ schön veranschaulichen, und zwar Menschen, die einen höheren Wert an ALA, also Alpha-Liponsäure haben, was du in Leinsamen, Hanfsamen und so findest, haben in der Regel halt ein deutlich geringes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn sich das halt über einen längeren Zeitraum im Fettgewebe halt ansammelt. Oder nehmen wir Pilze zum Beispiel, also Champignons, aber letztendlich jeder Pilz, die können die Sekretion von Immunglobulin A, die erste Abwehrkette gegen Erreger im Körper erhöhen, wenn du sie halt regelmäßig isst. Das heißt also, wenn du jeden Tag 100 Gramm Pilze isst, hast du um 50% erhöhte Sekretion an Immunglobulin A und diesen Wert kannst du danach halten, indem du 2-3 Mal die Woche regelmäßig Pilze isst.
Super gut.
Und das ist halt Wahnsinn, weißt du? Ja. Und klar kannst du jetzt einmal die Woche 1 Kilogramm Pilze essen, weil wenn du es danach wieder lässt, dann fällt natürlich alles wieder runter.
Ja, finde ich mega spannend. Da würde ich wirklich auch gerne, da muss ich, glaube ich, im Nachgang zu der Folge, weil ich auch mal versuche, es möglichst snackable zu halten, nochmal eintauchen, weil das finde ich monsterspannend.
Ja,
ich mein, ist wirklich spannend. Ich meine, die Tiere auf der Weide suchen sich auch genau die Kräuter, die sie brauchen. Ich persönlich esse ja wirklich seit 25 Jahren immer dieselbe Bowl. Da könnte man sagen, da ist sie wieder mit ihrem Napf. Das ist super langweilig. Und ich esse zum Beispiel jeden Tag Orangen. Jeden Tag.
Mega.
Und ich liebe Beeren. Auch total. Ich liebe
Hammer.
Gott sei Dank Brokkoli und Sellerie, zum Glück.
Ja.
Und ich habe auch ein Jipa drauf. Und ich weiß aber auch, und Schwangere können das, glaube ich, gut verstehen, in der Schwangerschaft viele Frauen haben auf einmal eine Abwehr gegen Lebensmittel, die sie vorher geliebt haben, weil der Körper aber sagt, auf gar keinen Fall. Und lieben Dinge, die der Körper gerade braucht, um ihn eben auszubalancieren, um das werdende Leben da drin eben zu basteln und zu bauen.
Ja.
Also ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst, auch mit den Pilzen, einen Pegel aufzubauen.
Genau.
Und dann den immer zu halten, ist auch wie mit Sport. Weißt du, wenn du irgendwann gut trainiert bist, reichen
genau.
einfach 10, 20 Minuten am Tag.
Genau.
Easy. Perfekt.
Voll.
Okay, jetzt kommen wir zu deinen 10 Top 10 Lebensmitteln.
Ja, also ich habe jetzt kein Ranking, aber eins der Lebensmittel ist Süßkartoffeln. Ich liebe Süßkartoffeln. Manchmal esse ich auch die violetten Süßkartoffeln wie in Okinawa, aber ich hole mir meistens eher die orangenen, weil ich die einfach noch ein bisschen lieber mag. Die mit Olivenöl, also mit wirklich sehr hochwertigem Olivenöl, mit einer geringen Ölsäure, einem hohen Polyphenolgehalt. Das heißt, es wird in der Regel sehr früh geerntet, extra kalt gepresst, also nicht nur unter 42, sondern unter 27 Grad. Das wäre das zweite Lebensmittel.
Okay.
Das dritte Lebensmittel ist Tofu. Ich esse sehr, sehr gerne Tofu. Ich esse auch gerne Tempeh, aber ich finde Tofu ist auch immer noch ein tolles, proteinreiches Lebensmittel, was zum Beispiel auch in Okinawa sehr häufig gegessen wurde. Glücklicherweise haben wir auch immer mehr Sojabohnen, also immer mehr Tofus, wo die Sojabohnen aus Deutschland, Frankreich, Österreich kommen, also hier in der Umgebung. Ich esse sehr gerne Schafmilchprodukte, überwiegend Rohmilch, Käse oder Joghurt. Joghurt etwas häufiger, Käse ab und zu, das ist dann für mich eher so ein Topping, so eine Verfeinerung, wie zum Beispiel Oliven. Man isst ja jetzt auch keine ganze Box Oliven, aber gibt es dann halt irgendwo drüber.
Ja.
Dann Salat, meistens eigentlich Feldsalat. Kräuterseitlinge zählen auch dazu, Pilze.
Ja.
Dann Walnüsse, meistens aktiviert. Das heißt, also die wurden eingeweicht, dann getrocknet, also dehydriert mit einem Dörrgerät. So.
Spannend.
Das gehört auch dazu. Dann natürlich Beeren, klar, violette Beeren. Kürbiskerne. Kürbiskerne sind in meinen Augen großartiges Lebensmittel. Mhm. Wahnsinn.
Weil, was steckt da genau drin? Was ist da so der Superfood-Faktor?
Ja, also Kürbiskerne sind halt wie eigentlich alle Samen, muss man sagen, halt sehr nährstoffdicht, vor allem halt sehr nährstoffreich auch an Eisen. Und vor allem sind sie eine vernünftige Proteinquelle, also eine gute Proteinquelle, also 30 Gramm Kürbiskerne, die man locker entweder über den Tag verteilt oder auch eigentlich zu einer Mahlzeit essen kann. Zum Beispiel über einen Salat, Pasta, wo auch immer, haben so 10 bis 11 Gramm Protein.
Wow.
Ist natürlich jetzt keine Bombe wie jetzt Linsen oder Lachs oder Tofu, aber es ist eben einfach eine wunderschöne, nährstoffdichte Ergänzung. Deswegen esse ich die mega gerne. Honig, ich bin ein sehr, sehr großer Honig-Fan, weil Honig hat natürlich an sich jetzt nicht die Nährstoffdichte, also hat eigentlich eine sehr geringe Nährstoffdichte, wenn man das jetzt mit Beeren vergleicht, aber ist ein sehr enzymreiches Lebensmittel. Ja. Also ist einer der wenigen Lebensmittel, das Fett, Kohlenhydrat und Eiweiß spaltende Enzyme enthält. Und es schmeckt eben auch einfach toll. Und dann ist noch so ein letztes Lebensmittel dunkle Schokolade. Also entweder wirklich Rohkakao oder Kakaonibs. Die können auch leicht geröstet sein, dann schmecken sie noch ein bisschen besser. Oder 100%ige Schokolade, 90%ige, 95%ige. Ja, sowas.
Ich kriege gerade richtig Hunger. Ich habe richtig Bock jetzt gleich. Da drüben wartet jetzt auch gleich später nach unserer Folge mein Sellerie. Schafskäse tatsächlich, Paprika und Tomatensalat liebe ich. Kann mich reinsetzen, ja. Aber super, es klingt total spannend zum Thema Öle. Ich könnte wirklich auf alle Sachen gerade eingehen, Luke, aber ich glaube, wir müssen noch mal so eine extra Folge machen. Aber das Thema Öle, das würde ich vielleicht ganz kurz nochmal ansprechen, was für viele HörerInnen einfach interessant ist. Du hast vorhin ja auch von den Ölen erzählt, die du über deine Nahrungsergänzungsmittel einnimmst, auf was du da achtest. Und dann über das Öl, was du verwendest zum Essen, das Olivenöl, das kaltgepresste. Kannst du zu dem feinen Punkt noch etwas sagen, worauf man da unbedingt achten sollte und warum?
Ja, bei Ölen ist, also Öle beziehungsweise Fette haben eigentlich eine Besonderheit gegenüber vielen anderen Nährstoffen. Das heißt, wenn wir uns Vitamine angucken, nehmen wir mal als Beispiel Vitamin C. Wenn du jetzt eine Paprika hast, die hat sehr viel Vitamin C und dann röstest du diese Paprika für 40 Minuten im Ofen, dann ist bis zu 70% dieses Vitamin C weg.
Ja.
Das ist aber an sich nicht schlimm, weil das Vitamin C ist halt einfach weg. Das gleiche gilt auch für einige Mineralstoffe zum Beispiel, wobei die natürlich die meisten sehr hitzebeständig sind, aber die verringern sich halt einfach. Das Problem bei Fetten bzw. Fettsäuren ist, gerade bei den unstabilen, also instabilen Fettsäuren, dass diese nicht einfach weggehen, sondern die, wie du vorhin schon gesagt hast, die oxidieren. Das heißt also, gesundheitsförderliche Fettsäuren, wie zum Beispiel das Omega-3 oder die Ölsäure, die werden dann auf einmal zu gesundheitsschädlichen Fettsäuren, die halt für den Körper wirklich schlecht sind. Und das ist eben auch, deswegen auch eben immer diese Debatte, wie hoch darf man bestimmte Lebensmittel, die sehr gesunde Fettsäuren erhitzen.
Ja.
Und deswegen sollte man bei Ölen, die ja nur noch eigentlich fett sind und dadurch einfach sehr anfällig sind für Oxidation, immer darauf achten, dass sie sehr kalt gepresst wurden. Zum einen, also dass sie nicht bei 60, 70 Grad durch irgendeine Presse gehauen wurden, um ein Maximum an Öl daraus zu quetschen, wie das bei manchen Ölen leider der Fall ist, weil die gesetzliche Richtlinie erlaubt, meine ich, bei kalt gepresst, wenn ich mich nicht richtig erinnere, 70 Grad, also deutlich über dieser Grenze von 40 Grad. Mhm. Das ist der erste Punkt. Dann natürlich Bioqualität, aber das geht ja letztendlich eigentlich für alles. Und dann geht es eigentlich schon so ein bisschen in die freakige Richtung. Also man kann zum Beispiel an einem Olivenöl darauf achten, wann es geerntet wurde. Also zum Beispiel das Olivenöl, was wir jetzt haben, das wurde sehr früh geerntet. Dadurch hast du mehr Polyphenole. Das schmeckt dann aber auch ein bisschen bitterer. Und dann gibt es aber andere Menschen, also andere Produzenten, die ernten die Olivenöl erst sehr spät. Warum machen die das? Weil die Olive dann natürlich viel saftiger ist, dann hast du einen viel größeren Profit halt einfach. Und dann schmeckt das Öl aber halt auch ein bisschen milder, was auch okay ist. Das ist dann vielleicht eher so, wenn man damit kochen möchte.
Ja, also vielleicht halten wir hier einmal fest, weil das ist super relevant und spannend. Die Fettsäuren, die wir im Öl haben, je stärker die erhitzt sind, desto ungesünder tatsächlich für den Körper.
Ja.
Denn es ist wirklich eigentlich nur pures Fett. Deswegen raten auch viele davon ab, mit Olivenöl zum Beispiel zu kochen oder irgendwas zu machen. Das sollte man nicht tun. Olivenöl ist ja super aus, wirklich zum Verfeinern über Salate, auch über Grillgemüse. Wenn man dann schon den Vitamin C-Tod stirbt und die Paprika im Ofen schmort, ich liebe Ofengemüse auch, dann aber wunderbares kaltgepresstes, möglichst kaltgepresstes Olivenöl darüber und dann noch das Vitamin C auch von der Bioverfügbarkeit und Transport in unserem Körper gut aufnehmen zu können und verwerten zu können.
Ja, ja, total. Es gibt eigentlich, wenn wir uns so die Hitzestabilität anschauen, dann ist zum Beispiel Ghee, also diese geklärte Butter, ist sehr hitzestabil. Kokosöl ist auch sehr hitzestabil. Talg ist auch sehr hitzestabil. Also generell kann man sagen, dass tierische Fette meistens hitzestabiler sind als pflanzliche Fette. Nicht per se, aber meistens. Genau, und man muss halt auch immer so ein bisschen gucken, beim Olivenöl zum Beispiel ist es so, also du kannst schon mit Olivenöl natürlich braten, jetzt nicht heiß wie mit Kokosöl, aber auf mittlerer Temperatur, das geht, aber die Frage ist immer, also die Menschen, die sagen dann immer, man kann das wegen dem Rauchpunkt machen und das stimmt auch, weil Olivenöl hat jetzt nicht so einen geringen Rauchpunkt wie Leinöl zum Beispiel, aber Olivenöl nehmen wir ja vorrangig wegen anderen Dingen zu uns, wie dem Vitamin E, wie zum Beispiel den Polyphenolen. Und die gehen natürlich halt viel früher verloren.
Ja.
Deswegen sage ich immer aus geschmacklicher Sicht mit Olivenöl braten mega, ist einfach lecker. Aber aus gesundheitlicher Sicht und auch geschmacklicher Sicht, weil roh ist es auch lecker, wäre es eigentlich, wie du schon gesagt hast, sinnvoll, es am Ende drüber
als
zu gehen.
Als Topping, genau. Und damit wir alles zu verfeinern. Voll. Das ist wunderbar. Und Luke, wir kommen jetzt so langsam zu den letzten zwei, drei Fragen. Was mich natürlich noch brennend interessiert, das ist ein großes Thema auch in deiner Arbeit. Und du bist ja wirklich tief in diesem ganzen Kosmos drin. Oder ich habe mir aufgeschrieben, apropos das Thema Darmgesundheit. Genau, super wichtiger Punkt, wenn es um Longevity geht. Wir haben gerade über Nährstoffe gesprochen. Ich meine, viele kennen das Thema Leaky Gut, dass du viele Nährstoffe gar nicht aufnehmen kannst. Dein Körper kann sie gar nicht ins System einschleusen, weil deine Darmwand beispielsweise porös ist. Das Thema Mikrobiom geistert irgendwie jetzt auch seit einem Jahr super prominent durch alle Medien. Die Rolle unserer Darmgesundheit auf unsere Ernährung, auf unsere Langlebigkeit. Vielleicht hast du Lust, unseren Hörern da mal so ein kleines Wrap-up zu geben, dass da so ein Grundverständnis herrscht, warum der Darm so unfassbar wichtig ist.
Voll. Ich mache das immer ganz gerne auf einem sehr schönen praktischen Beispiel, auf einer Mikroebene verdeutlicht das sehr, sehr gerne. Und zwar, wenn du irgendwas isst, und dieses nicht bekommen, du hast einen Blähbauch, du hast einen harten Bauch, du hast Blähungen und rennst dann den ganzen Tag damit rum, dann kann, glaube ich, da würde, glaube ich, jeder bestätigen, dass es das schlimmste Gefühl ever ist. So, weil du bist eigentlich im Kopf eigentlich nur die ganze Zeit dabei, dass du Magenschmerzen hast, dass du einen harten Bauch hast. Deswegen sagt man ja auch sowas wie, das steht mir auf den Magen, dann ist das ganze Thema Darm, Hirn, Achse und so weiter. Und deswegen sage ich immer, wäre es nicht wundervoll, wenn sich einfach alles, was du isst, nicht nur gut verdaut, also wenn du dir eigentlich, das merkst du nicht daran, dass du dir keine Gedanken um die Verdauung machst, und dann natürlich später dann auf Klo. Und wäre es nicht irgendwie auch schön, wenn dein Darm das, was du in dein, also was du oben sozusagen reinschiebst, auch so gut aufnimmst, dass es dann halt auch da ankommt, wo es ankommen soll.
Ja.
Weil wenn du halt was isst und es wird eigentlich wieder in die weiße Schüssel ausgeschieden, dann hat es vielleicht lecker geschmeckt, aber effizient war das Ganze irgendwie nicht und es war auch Geldverschwendung und, also Geldverschwendung jetzt ein bisschen hart gesagt.
Es war aber kurz, du weißt, oraler Genuss, aber es hat irgendwie keinen Baustein, es war kein essentieller Baustein für unseren Körper, wir konnten damit gar nichts anfangen. Ja.
Genau. Und ich sage immer so, der Darm ist eigentlich die zentrale Maschine des Körpers, natürlich neben anderen wichtigen Organen wie der Leber und dem Herzen, aber ich glaube, der Darm spielt einfach die größte Rolle, wenn es um das Thema Essen geht, wenn es um das Thema Essensverwertung geht. Und gleichzeitig ist es eigentlich gar nicht so schwer, eine gute und gesunde Darmgesundheit aufrechtzuerhalten. Mhm. Weil wenn wir uns auch hier den Körper wieder anschauen, hat er eigentlich alles, was dafür gemacht ist, um eine gute, gesunde Darmgesundheit zu fördern. Wenn wir das Essen zum Beispiel nehmen, dann sollten wir ausreichend kauen. Dafür sind die Zähne da. Ja. Das Kauen ist der erste, oder eigentlich, ich würde sogar sagen, der zweite Schritt in der Verdauung. Ich würde sagen, der erste Schritt ist die zephalische Phase, also die Interaktion zwischen unseren Sinnen und dem Essen. Spannend. Das heißt also, wir sehen die Süßkartoffel, wir riechen die Süßkartoffel, dann bereitet unser Körper sich schon darauf vor. Dann kommt er in Kontakt mit dieser Nahrung. Wir kauen, ist insbesondere für kohlenhydratreiche Lebensmittel spannend, denn das kohlenhydratspaltende Enzym Amylase wird hauptsächlich beim Kauen gebildet, da es die Magensäure nicht überlebt. Deswegen ist es unfassbar wichtig, sowas wie Brot, Kartoffeln, Süßkartoffeln gründlich zu kauen, damit die gut vorverdaut wird. Oder aber diese Lebensmittel, wie im Falle von Getreide, vorher zu keimen, denn das Keimen führt dazu, dass Getreide schon beim Keimvorgang sehr stark selbst diese Alpha-Amylase bildet. Es wird sozusagen vorverdaut. Ja. Deswegen ist zum Beispiel auch Sauerteigbrot durch die Fermentation bekömmlicher als normales.
Sehr spannend,
und, ja. Ja, und dann natürlich halt die großen Bausteine, es ist immer wieder dasselbe: Ballaststoffe und Probiotika. Also probiotische Lebensmittel essen, Kimchi, Sauerkraut, Joghurt, Kefir, Natto, sowas. Und diese dann eben füttern mit Ballaststoffen wie Hülsenfrüchten, Getreide.
Super.
Gemüse ist eigentlich nicht so eine gute Ballaststoffquelle, jetzt absolut gesehen. Hülsenfrüchte haben deutlich mehr Ballaststoffe, aber du hast eben tolle Ballaststofftypen drin, wie jetzt in der Artischocke, das Inulin, im Chicorée, im Spargel.
Ja.
Früchte sind auch eine okay Ballaststoffquelle, sagen wir es so. Nüsse sind auch super.
Mhm. Super gut, vielen Dank dafür. Also ich glaube, das leuchtet auch jedem ein. Es ist halt, ne, du hast auch vorhin auch diese Hürden Darmachse genannt, Schläge auf dem Magen und so weiter. Mhm. Und ich weiß, es gibt so Retreats in der Schweiz, wo ich hin und wieder bin, und der einen Retreatleiter, ein älterer Mann, beim Essen immer so, und dann kommt immer der Zimbel und sagt mal, jetzt möchte ich euch bitten, achtsam zu kauen, oder machen wir immer so Witze, gut gekaut ist halb verdaut oder gut gebissen ist, wir wissen, ne? Genau, wie es weitergeht. Aber genau das ist es ja eben auch, diese enzymatische Spaltung im Speichel, dann auch wieder Achtsamkeit. Und das Wort, was du vorhin gesagt hast, kann ich noch nicht, wenn du das Essen siehst und eben diesen Genuss, diesen sinnlichen Faktor hast.
Wie ist das nochmal? Die cephalische Phase.
Ja.
Also mit C, C-E-P-H und dann cephalische Phase. Das ist eben riechen, schmecken, sehen.
Ja, sowas. Das gefällt mir mega. Ich meine, so geht's mir morgens in meiner Bowl, meine Rainbow Bowl, die voll ist mit Naturjoghurt, Müsli, verschiedensten Pülverchen, meinen ganzen Fruits und Nüssen und jetzt noch Maulbeeren irgendwie dazu. Mhm. Allein schon so Genuss für die Augen und das halt eben zu essen, großartig. Luke, wir sind ja im Longevity-Feld auch viel mit Technologien unterwegs. Mhm. Und ich meine, es gab etliche Ernährungs-Startups und gibt es natürlich noch, diese ganzen Seed-Geschichten, Homegrow-Geschichten und Kits, wo du dir irgendwie alle möglichen kleinen festplattenähnliche Blöcke irgendwie holen kannst und kannst alles zu Hause anbauen. Was würdest du sagen, what comes next, wenn wir an Longevity, Ernährung und Tech denken? Ist es Ernährung aus dem 3D-Drucker?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Ein Darmtrainingsgerät, irgendwas anderes, was die Speichel, den somatischen Flow so anregt, was passiert?
Also ich glaube, eigentlich sind wir da ja schon. Deswegen kann man nicht unbedingt sagen, es kommt next, aber ich glaube, es geht immer mehr in diese funktionelle Ernährung.
Ja.
Ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, weißt du was, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu kochen. Ich habe hier ein Pulver, da ist alles drin und das nehme ich zweimal am Tag und dann war es das. Mhm. Ich glaube doch, dass es immer mehr in diese Supplement-Nahrungsergänzungsebene geht, dass viele Menschen ihren Körper und ihre körperlichen Probleme, weil es ja auch ein Quick-Fix ist oder ein Quick-Fix zu sein scheint, eben mit einzelnen Nährstoffen versuchen zu heilen oder auch präventiv zu behandeln, anstatt eben den Mix aus einem ganzen Lebensmittel zu holen. Ne? Also nehmen wir uns die Avocado zum Beispiel, die hat fettlösliche Vitamine und die Avocado hat auch Fett. Das ist halt, ne, die Orange hat wasserlösliche Vitamine, die Orange hat eben auch sehr viel Wasser.
Ja.
Wenn du Lachs zum Beispiel nimmst, der hat auch ein sehr breites Paket an Nährstoffen, die Omega-3-Fettsäuren sind eben eingegliedert in viele verschiedene Mineralstoffe. Und das heißt nicht, dass Supplements nicht auch super sein können. Also ich denke, die sind halt eine mega oder können auch eine mega tolle Ergänzung sein. Aber ich glaube oder ich habe manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt dahin geht, dass das die eigentliche Ernährung der Menschen wird. Gerade wenn ich so diese ganzen Firmen sehe, die ja unglaublich am Boom sind mit diesen Trinkmahlzeitersatzprodukten.
Ja, genau.
Das, ja, da wird
auch gerade ganz
so
komisch, wenn ich jetzt zuhöre, weil wir reden gerade über den Genuss und dieses Multisensuelle.
Ja, ja.
Und dann, ich sehe diese Drinks nämlich auch und ich habe auch mal so ein Paket zugeschickt bekommen, damit ich es ausprobiere. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es noch nicht ein einziges Mal ausprobiert. Mhm. Wahrscheinlich ist es mittlerweile ganz sicher sogar auch schlecht. Es steht unten bei mir in einem Lager, wo so ganz viele eingelegte Sachen sind, weil das ist ja auch Genuss, hat ja auch was mit Esskultur, mit Liebe zu tun. Wir haben vorhin über Achtsamkeit gesprochen, aus dem Kopf in den Körper zu kommen. Ich meine, allein so Kartoffeln zu schälen, hilft dir. Das ist ja die beste Verhaltenstherapie im Grunde genommen.
Voll.
Und wieder wie Boogie Down mit dir selbst zu sein. Aber ich befürchte auch, einer der Trends ist wahrscheinlich Multifunktionsernährung, wo du ein Pulver hast, wie so ein Hundefutter, ja?
Genau.
In Pulverform. Und boom, das war's. Schade eigentlich.
Ja, ja, voll.
Okay, positiv gesprochen. Ich meine, im Grunde haben wir alles da und eigentlich ist die wahre Technologie doch wieder ein Schritt zurück in die Achtsamkeit.
Ja, voll.
Und sich mit den echten Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Und ich glaube, absolut cool bist du, wenn du irgendwie selbst was anbaust und weißt, oder? Und dann schmecken sie auch noch anders. Lieber Luke, wir nähern uns leider dem Ende, weil ich als Viado echt so 1000 Fragen an dich. Ich finde das gerade mega spannend, weil das so ein schöner Mehrklang ist aus Nutrition, Biochemistry und auch Biologie des Körpers und gleichzeitig aber auch Mindfulness. Alles finde ich in diesem echt guten Talk mit dir wunderbar vereint.
Vielen
Danke dir. Ich stelle meistens am Ende mal die Frage, deine Top 3 irgendwie Hacks, was würdest du irgendwie sagen? Das haben wir aber auch schon. Deswegen würde ich einfach dich fragen, Luke, what comes next? Was kommt von dir als nächstes? Nach deinen Büchern, nach deinem unglaublich guten Instagram-Kanal und so vielen Dingen, die du tust, was sind deine nächsten Projekte?
Ja, meine nächsten zwei großen Projekte sind, im August kommen weitere neue Produkte von mir, da freue ich mich sehr drauf. Weil das irgendwie so ein, ist einfach ein Herzensprojekt von mir, den Menschen eben einfach die Produkte zur Verfügung zu stellen, die ich halt selber gerne esse und die auch geschmacklich so richtig toll sind. Das ist das Erste. Und dann noch ein Online-Kurs. Der kommt dann wahrscheinlich so im Dezember, Januar. Mhm. Weil mein Wunsch war immer so ein Ökosystem, um die Brand 100 werden oder um die Brand Luke Jack Rodney zu schaffen, aus Inhalten, aus Social Media. Das ist das, was du in meinem Podcast und meinen Videos täglich siehst. Dann meine zwei Bücher, da kommt mit Sicherheit irgendwann noch mal ein drittes. Dann diesen Produkten, die ja teilweise schon da sind, was wir jetzt ausweiten. Und dann das letzte ist eben dieser Kurs für Menschen, die sagen, hey, ich brauche so eine Anleitung, Luke, wie kann ich jetzt innerhalb von kurzer Zeit einfach mal wieder so ein Reset für mich machen.
Ja.
Und wenn ich das alles fertig habe, dann mal gucken, was dann kommt. Aber das sind auf jeden Fall die großen Baustellen.
Dann gibt's das Luke Jack Rodney Retreat Center in den Top auf jedem Kontinent 1, wo wir alle hinpilgern können. Das klingt total rund und genauso holistisch, wie unser Gespräch gewesen ist. Also ich freue mich auf alles, was von dir kommt. Ich werde für meine Tochter und für mich aus diesem wirklich tollen Buch ganz, ganz viel nachkochen. Also wirklich unglaublich toll und Respekt an dich, das alles einfach so Personalunion aufgebaut zu haben. eben aus deinem eigenen Purpose heraus. Wir sind vorhin ja über die Ikigais und Purpose-driven Lebensstile gekommen. Danke für das tolle Gespräch, lieber Luke. Ich werde alles verlinken in den Shownotes.
Ja, cool.
Und ich freue mich auf ein nächstes Gespräch mit dir irgendwann. Es war wirklich sehr spannend.
Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne.